Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, das war aber ein ganz schneller Anfang.
Ja, ich habe jetzt einfach mal auf Aufnahme gedrückt, weil wir haben jetzt auch schon wieder...
Manchmal ist das gut, dass man auf Aufnahme drückt.
Das einzig Gute ist, wir haben den Corona-Block schon abgefrühstückt.
Ja, und den werden wir auch nicht senden, den haben wir intern verarbeitet.
Nein, das war ja auch jetzt eigentlich nichts Technisches im Prinzip.
Nee,
ja.
Haben uns das von der Seele geredet.
Genau.
So sieht's aus. Ja. Gut. Dann haben wir heute quasi eine Corona-freie Sendung.
Ja. Außer wir kommen irgendwie zwischendrin nochmal drauf.
Das könnte bei uns passieren. No guarantee, genau. Gut, dann lass uns mit dem Thema Apple anfangen. Wer hätte das gedacht? Ja, es ist ein Patenteintrag aufgetaucht aus dem Jahre 2017 für das in Anführungsstrichen Magic Keyboard, was damals ja noch nicht so hieß. Und der Name war wahrscheinlich damals auch noch nicht so klar, wie er heute ist sozusagen. Und da gab es im Endeffekt ist dieser Patentantrag so, wie heute das aktuelle Magic Keyboard für das iPad aussieht. Es gab nur noch so eine kleine interessante Sache, die dort zu sehen war. Dort, wo heute der USB-C-Anschluss sitzt, also quasi in diesem Scharnier, da war damals vorgesehen, den Apple Pencil reinzuschieben und dort zu lagern und aufzuladen in dieser Ladevorrichtung. Und da gab es schon die interessantesten Spekulationen. Ja, sehen wir bald ein Update für das Magic Keyboard? Dazu sage ich nur, nein, wahrscheinlich nicht. Es wird irgendwann ein Update geben, aber ob diese Funktion jemals da reinkommen wird, das ist zu bezweifeln, weil nochmal, nur weil es einen Patenteintrag gibt und nur weil es eine Zeichnung gibt oder eine Ausführung oder ein Feature, heißt es noch lange nicht, dass diese ganzen Features in der Zukunft eins zu eins übernommen werden oder dass man überhaupt jemals ein Produkt sieht. Das ist keine Garantie dafür.
Ja.
Und außerdem die Frage, die sich noch stellt, wenn Sie jetzt wirklich in dieses Scharnier oder in diese Form von diesem, in diese Sache, wo dieser USB-C-Anschluss drin steckt, einen Stift reinsetzen oder diesen Apple Pencil reinsetzen, das wahrscheinlich fragen, als nur einen kleinen USB-C-Anschluss dort reinzubringen. Also das muss man auch nochmal in Betracht ziehen, dass das viel, viel mehr aufträgt.
Ja.
Ja, also von daher haben sich da einige Medien mit irgendwelchen wilden Spekulationen, neues Apple Magic Keyboard. Natürlich wird es das irgendwann geben, aber zeitnah bestimmt nicht. Das Ding muss erstmal ein bisschen laufen, muss erstmal ein bisschen Umsatz generieren oder ein bisschen Einnahmen generieren, bevor da ein Update kommt. Und überhaupt finde ich diesen Trend im Moment, diese ganzen Spekulationen, dass es sehr schnell wieder Updates gibt von Produkten, ohne dass sie einen vernünftigen Zyklus haben, finde ich im Moment sehr negativ, diesen ganzen Gerüchtetrend mit diesen schnellen Produktzyklen. Ja, wo sind wir denn hier? Ja, ist doch so. Ja. Gut, und dann gibt es noch eine interessante Kurzmeldung von Seagate. Seagate hat eine neue SSD vorgestellt oder eine ganz neue SSD-Reihe, nämlich die Seagate FireCuda 120er-Serie. Das sind in meinen Augen so Brot- und Butter-SSDs, sind SATA-SSDs, 2,5 Zoll, also nix NVMe, also so Standardware, auch mit Standardgeschwindigkeiten, 560 MB. Lesen und 540 schreiben, das sollen so die Eckdaten sein, also jetzt nichts High-End-mäßiges. Allerdings gibt es da eine besondere, die vom Preis-Leistungs-Faktor recht interessant ist, das ist eine 4 Terabyte und 4 Terabyte SSDs im Consumer-Bereich, also in diesem günstigen Bereich, gibt es jetzt nicht so massenhaft. Da gibt es was von Samsung, da gibt es was von WD. Und jetzt gibt es halt auch was von Seagate und das Ding soll nur 650 US-Dollar kosten. Das ist der genannte Preis von Seagate und erfahrungsgemäß ist der Straßenpreis da ein bisschen drunter. Weil wenn man sich derzeit die Preise von WD anschaut und von Samsung, liegt man da so im Euro-Bereich bei 480 bis 550. Also denke ich, wird die FireCuda sich dort auch ansiedeln. Seagate adressiert mit dieser SSD speziell die Gamer, also die Gamer-Szene. Und ich denke für einige interessant, aber ja, ist wie gesagt nur eine SATA-SSD. Als performantes Datengrab sicherlich interessant, aber um das Letzte aus seinem PC rauszuholen, ist das Ding wahrscheinlich nicht geeignet. Oder nicht nur wahrscheinlich, sondern ist nicht geeignet, weil die Werte sind jetzt nicht so berauschend. Liegt aber auch in der Natur der Sache. Wie gesagt, nur SATA.
Ja, die Problematik, die du hast, auch gerade im Spielbereich, ist ja auch immer die Tatsache, wie viel lädt dein Spiel nach und wie optimiert ist es halt in dem Bereich dann auch. Gerade sehr ladeintensive Spiele, ja, oder wo du auch relativ kurze Runden hast und musst dann wieder von einem Menü ins nächste springen etc. oder wo halt viele Daten halt von der Platte gestreamt werden, eventuell auch Texturen, macht das ja durchaus Sinn mit einer schnelleren Festplatte. Aber es gibt auch nach wie vor Titel, die da nicht unbedingt jetzt so profitieren. Aber es ist schon sehr interessant, gerade im Moment, ja, seit ein paar Wochen wird ja da gerne auf Infinity Ward eingeschlagen, ja, weil Modern Warfare 2019, beziehungsweise gehört ja auch Warzone dazu, jetzt an der 200 GB Installationsgröße kratzt.
Ei.
Und gerade im Konsolenbereich ist das ja wirklich ein heikles Thema. Wenn man da mit irgendwie den Standardgrößen unterwegs ist und da seine Konsole vielleicht auch schon etwas länger als ein paar Wochen zu Hause stehen hat, wird es natürlich schon sehr eng. Ja. Da kann man sehr, ich sag mal, nette Berichte im Netz auch lesen zu dem Thema. Gerade weil man bei Modern Warfare das Problem hat, dass ein 30 GB Patch mal eventuell 100 GB freien Festplattenspeicherplatz voraussetzt, um den installieren zu können. Wo halt viele die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil sie halt den technischen Hintergrund nicht verstehen, beziehungsweise halt Infinity Ward halt vorwerfen, sie würden nichts von Datenkompression verstehen. Kann ich jetzt so natürlich nicht nachvollziehen, weil ich jetzt in dem Bereich nicht der Crack bin. Aber fast 200 GB für eine Installation von einem Spiel ist natürlich schon sehr heftig. Ja. Wobei der Umfang ist natürlich auch gerade nicht wenig. Vor allem, da gibt es ja viele, ups, das war mein Schokokeks, kosmetische Artikel, die natürlich für jeden dann auch vorgehalten werden müssen, weil es ist halt ein Multiplayer oder ein Online-Spiel. Wenn ich mit einer Figur oder mit einem Skin rumrenne, ja, auch wenn da jemand kein Interesse dran hat oder aber den nicht besitzt, muss er trotzdem die Daten im Spiel haben, damit es halt auch entsprechend auf dem Bildschirm dargestellt werden kann. Deswegen ist das schon sehr schwierig. Sie haben ja auch gesagt, sie arbeiten dran, irgendwie die Größe noch ein bisschen runterzuschrauben, ja, und das in Zukunft ein bisschen einfacher zu machen, vor allem Leute auf Konsolen mit halt etwas kleineren Festplatten. Aber ich weiß nicht, inwieweit sie das zumindest mal kurzfristig in den Griff kriegen. Das ist ein schwieriges Ding. Deswegen passt das jetzt ganz gut mit der SSD für Spiele, weil ich sage auch jedem, gerade im PC-Bereich, mein Gott, Festplatten kosten heute ja nicht mehr die Welt, ja. Wenn du meckerst über die Speichergröße, ist eigentlich kein Ding. Ja. Hol dir eine neue Festplatte, bau die in einen PC ein. Konsole ein bisschen wieder ein anderes Thema. Mittlerweile hast du ja auch damit extern eigentlich nicht mehr so das Problem bei Spielekonsolen. Klar, wenn du eine Spielekonsole hast, ja, und sollst dann nochmal Geld für mehr Speicher ausgeben, immer so ein zweischneidiges Ding, ja, schwieriges Thema. Aber ja, auch da gerade mit der nächsten Konsolengeneration, ja, es wird, denke ich mal, in Zukunft mehrere Spiele geben, die halt in diese Größenrichtung gehen. Ja. Muss man sich, denke ich mal, mit dem Thema beschäftigen. Oder man hat am Schluss nur noch ein Spiel auf der Festplatte. Das könnte auch passieren. Ja,
ja, und das permanente Installieren und Deinstallieren macht ja auch keine Freude.
Nee, jetzt vor allem, was auch keine Freude macht, ist gerade, wenn du halt dir die ganzen Patches dann runterladen musst nochmal, du willst eigentlich nur kurz mal spielen und dann bist du halt blockiert mit dem Download. Wir hatten kurz vor der Aufnahme ja mal über Internet gesprochen und Geschwindigkeiten. Und mit meiner Landleitung da mal kurzfristig ein 30 GB Patch runterladen, ist natürlich schon schwierig. Das ärgert mich eigentlich noch viel mehr als den Speicherplatz auf meiner Festplatte, ja. Aber da kann ja dann auch wieder gesagt Infinity Ward nichts dafür.
So ist es. Für die bescheidene Infrastruktur in deutschen Landen.
Ja, generell, das ist ja nicht nur bei uns so, es gibt es ja in anderen Ländern durchaus auch.
Ja, ja, klar.
Aber wie gesagt, das ärgert mich dann noch viel mehr, weil wie gesagt, da in meinen PC stecke ich schon einfach nochmal eine zusätzliche Festplatte oder eine SSD rein. Das ist ja kein Ding, ja. Solange ich freie Header auf meinem Mainboard habe, ist es ja kein Problem, ja. Notfalls könntest du sogar per USB noch was anschließen, wenn es sein müsste. Ja, wäre jetzt nicht unbedingt so meine erste Wahl, aber
ja. Würde gehen. Naja, aber wie gesagt, interessant, dass dieser Preisbereich um diese 500 Euro derzeit immer noch, dass 4 Terabyte SSDs so günstig geworden sind. Auch, ich weiß, es ist eine extrem oder eine relativ langsame, aber es ist trotzdem in meinen Augen relativ günstig.
Sie ist immer noch wesentlich schneller als jede HDD.
Nicht nur, ja, das auch. Und es ist natürlich wesentlich leiser, also lautlos, das kommt auch noch dazu. Als wenn ich da so eine HDD drin habe, die da vor sich hin rödelt, auf jeden Fall. So ist es.
So, ich hätte noch was zur letzten Folge. Da hatten wir ja über Spotify gesprochen und dass sie sich ja den Joe Rogan da geshoppt haben.
Jupp.
Da kam auch jetzt gerade wieder hier Berichte hoch, dass Apple ja auch auf der Suche ist nach exklusiven Podcast-Inhalten für Apple TV Plus, um das zu pushen. Angeblich suchen sie mittlerweile jemanden, der sich dann intern drum kümmern soll, um, wie gesagt, dieses Projekt, halt Podcasts oder exklusive Inhalte. Angeblich hat Apple einige Produzenten in Amerika schon angesprochen, ob die bereit wären, ihre Podcasts ohne Werbung zur Verfügung zu stellen für Apple, beziehungsweise Apple, für Apple TV Plus.
Ohne Werbung? Und das in Amerika, wie geht das?
Ja, indem sie dann wahrscheinlich dafür bezahlen.
Ja, klar, nein, war ein Spaß. Ich meine, gut, wenn Apple natürlich da was raushaut und das ein bisschen unterstützt oder dementsprechend genauso unterstützt wie die Werbeeinnahmen, wie hoch.
Ja, ich denke, man müssen da nochmal ein paar Euro drauflegen.
Ja,
oder was halt für drauflegen. Apple ja auch nicht so das Problem sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall schon mal interessant, wie gesagt, dass sie da halt anscheinend jetzt das ein bisschen intensivieren, einen neuen Leiter halt suchen. Und das Thema anscheinend jetzt auch angehen. Die Gerüchte gab es ja schon länger, aber jetzt anscheinend nimmt es Fahrt auf.
Ja. Warum auch nicht?
Genau.
Ist natürlich auch immer so ein bisschen das Rennen mit der Konkurrenz letztendlich, weil, wie gesagt, Spotify kauft sich da exklusive Podcaster und es ist ja natürlich bei Apple so ein Ding, was bei Apple in der DNA liegt, das ganze Thema Podcasting an sich. Und Apple hat das ja gepusht und erst salonfähig gemacht mit ihrer Plattform, mehr oder weniger. Und
vor allem du hattest ja
den Anschluss nicht verlieren. Ne?
Ja, vor allem hattest du ja mit iTunes als Podcast-Plattform den Vorteil, dass es ja im Prinzip eine offene Plattform war. Du musstest da ja nicht deine Podcasts zu Apple schieben, ja, oder bist da in der Podcast-App von Apple gefangen, sondern du konntest ja nach wie vor deinen eigenen RSS-Feed beziehungsweise deine eigene Seite haben mit deinem eigenen RSS-Feed und hast dann quasi den nur in iTunes reingeschoben, ja, dann, damit er da drin ist, hast aber deinen Content über jede andere Plattform, egal ob jetzt hier auf der Seite oder in allen anderen Apps, die es mittlerweile gibt, konntest du den halt zur Verfügung stellen. Die Leute können den hören, ja, wie sie wollen, mit der App, die sie wollen. Und wie gesagt, iTunes hat sich da halt an diesem offenen Standard da halt bedient. Jetzt mit natürlich exklusivem Content, der ja wahrscheinlich dann auch nur über die Apple Podcast App verfügbar wäre, fangen sie da halt auch an, irgendwo eine Wand hochzuziehen, um es mal so zu sagen. Ist natürlich auch wieder schade, aber ja, es ist, denke ich mal, oder der Markt ist da. Spotify fährt den ja auch sehr, sehr erfolgreich. Amazon ist ja genauso mit Originals unterwegs. Da hatten wir ja auch vor einiger Zeit schon mal kurz drüber gesprochen. Von daher, ist natürlich eine Möglichkeit, auch den eigenen Dienst dann nochmal zu pushen. Es ist halt nur die Frage, ja, welchen Namen, ja, hast du da eventuell mit an Bord?
Ja.
Gerade in der Apple Podcast Szene gibt es ja schon ein paar, auch gerade in den USA, ein paar Podcasts, die einem da spontan in den Kopf kommen oder die einem einfallen. Wobei ich da jetzt allerdings keinen Namen hätte oder mir vorstellen könnte, der sich da eventuell an Apple verkaufen würde.
Ja, ich glaube, da könnten einige Leute käuflich werden, wo man vorher gar nicht dran denken, dran gedacht hat, dass sie das sind. Also ist immer eine Frage des Geldes.
Also wie gesagt, die ich jetzt im Kopf hätte, die sind eigentlich so hinter dem offenen Standard oder hinter dem offenen Format halt her, dass ich nicht glaube, dass sie sich exklusiv an eine Plattform binden würden. Klar gibt es bestimmt Projekte, ja, mit uns könnte man auch reden.
Das eine schließt das andere ja nicht aus, dass du mehrere Formate hast. Ich meine, es gibt ja ein gutes Beispiel aus der deutschen Szene. Holger Klein zum Beispiel hatte früher einen geschlossenen Podcast oder in der hinter bei Audible steckte als Original. Das war früher nur über Audible zu hören. Die Wochendämmerung war ein Podcast, der so nicht frei abonnierbar war. Du musstest quasi über Audible sein, um den konsumieren zu können. Und er steht ja auch im Prinzip für das freie Abonnieren von Podcasts und für die freien Standards, hatte aber dementsprechend auch dort dieses Angebot bei Audible.
Das beste Beispiel. War das ein eigenes Format oder war das was er für Audible produziert hat?
Das war für Audible produziert. Das war sein Konzept und auch seine Inhalte und auch seine Themen.
Das und war ja dann im Prinzip eine Auftragsarbeit. Das ist ja nicht so, dass er da mit zum Beispiel Wer redet, ist nicht tot, ist es das?
Das ist der Dachbegriff für das alles.
Ja, oder Realitätsabgleich oder wie auch immer die einzelnen Formate heißen. Das war ja jetzt nichts, was exklusiv zu Audible gegangen ist.
Nein, das nicht. Nein, also es ist kein bestehendes Format gewechselt in diesen geschlossenen Bereich. Ja. Das nicht. Also das Format ist dort gestartet, dann ist dieses Projekt ausgelaufen und nach einer Zeit wurde das dann in die freie Wildbahn entlassen sozusagen.
Ja.
Und mittlerweile ist es frei abonnierbar.
Ja, aber das war ja, denke ich mal, fast alle im Prinzip wie eine Auftragsarbeit.
Das war eine Auftragsproduktion.
Von daher sehe ich das ein bisschen anders.
Ja, genau. Aber
wenn er natürlich mit all seinen Projekten in Zukunft exklusiv bei Audible unterwegs wäre, wäre das halt nochmal so ein Ding. Aber das kann ich mir auch beim Holger Klein nicht vorstellen.
Nein, ich auch nicht. Aber wie gesagt, es gibt auch Podcaster, die in beiden Welten unterwegs sind. Also das oder unterwegs waren, mehr oder weniger, in diesem geschlossenen System und in diesem, in der offenen Welt.
Also es ist halt die Frage, wie sieht es immer vertraglich aus?
So ist es richtig, das ist richtig.
Aber wenn zum Beispiel heute einer hingehen würde und würde sagen, hier, Mr. Laporte, wir hätten gerne Ihr Ding exklusiv bei Apple TV Plus, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen mit dem Format. Ja. Alle im frei verfügbaren, sage ich mal.
Ja,
und das wäre möglich. Ja. Kann ich mir bei einem Leo nicht vorstellen.
Ja, schwer. Ja,
zum Beispiel, dass er das machen würde. Ja, sag niemals nie. Ja, aber sehe ich jetzt nicht unbedingt. Genauso, wie gesagt, Holger Klein denke ich nicht. Tim Pritlauf sowieso nicht.
Nein, bestimmt nicht. Nein,
zumindest. Und so eigentlich auch nicht. Aber dann vielleicht auch wieder doch, ja, je nachdem.
Weiß ich nicht. Es ist auch.
Aber die fahren, denke ich mal, so eigentlich auch schon sehr erfolgreich. Die müssen sich da nicht irgendwie jetzt an Spotify oder Audible verkaufen. Ja,
klar.
Ist ja auch immer die Frage, macht dann die Gang noch mit?
Das ist die andere Sache.
Genau,
Naja. Gut, aber lass uns aus der Meta-Ebene aussteigen im wahrsten Sinne des Wortes und lass uns wieder ein wenig über Apple-nahe Themen sprechen.
Es gab ich wollte da nämlich gerade noch was anschließen.
Ach geh, dann mach mal, okay.
Ja, und zwar auch wieder Apple TV Plus. Da gab es nämlich jetzt auch, oder vor einiger Zeit kam ja die Info, dass Apple an einer Neuauflage von Fraggle Rock arbeitet, mit den Henson Studios zusammen, um da eine neue Serie zu produzieren, die exklusiv bei Apple TV Plus kommen soll. Und jetzt kam halt die Info raus, da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen, alten Content oder bestehenden Content, ja, halt in Apple Plus noch anzubieten, der Katalog muss größer werden, etc. Und da kam halt jetzt gerade die Info, dass sie auch die Lizenzen haben für die alten Fraggle Rock. Wie hießen das im Deutschen eigentlich? Einfach nur die Fraggles, glaube ich, gell?
Die Fraggles, ja.
Genau, ja. Dass sie da den alten oder die alte Serie in Zukunft auch über Apple TV Plus streamen werden. Die Rechte dazu haben sie jetzt quasi auch mit erworben im Zusammenhang mit der Neuauflage. Wobei Apple da auch wieder gesagt hat, das ist jetzt quasi eine Ausnahme, weil wir machen eh die Neuauflage und dann macht es auch Sinn, den alten Content oder die alte Serie zu haben. Es macht ja keinen Sinn, dass du bei uns zwar das Neue sehen kannst, aber nicht das Alte.
Okay.
Was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil wer dann die Neuauflage guckt, würde vielleicht auch gerne die alten Sachen sehen. Und wenn er dann dazu zu Amazon muss, ja, oder zu welcher anderen Plattform auch immer, ist er ja auch schon wieder raus bei dir. Dann sieht er vielleicht, oh, guck mal, was wir da bei Amazon noch alles Schönes haben. Warum sollte ich denn, ja, außer der Neuauflage, die wir jetzt gesehen haben, für lau, weil das Abo war ja mit geschenkt im Prinzip beim Neukauf, warum sollte ich da denn weiterhin überhaupt noch gucken? Ja? Von daher macht das ja durchaus Sinn. Das ist aber anscheinend eher die Ausnahme. Also sie wollen nicht jetzt hingehen und weiterhin in Anführungszeichen alten Content kaufen oder die Rechte halt lizenzieren und auf Apple TV Plus zeigen, sondern weil sich das ja angeboten hat mit der Neuauflage, die sie halt produzieren, dann halt den alten Content noch mit reinzunehmen. Muss man mal abwarten, wie sich das in Zukunft noch entwickelt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie außer selbstproduzierten Content und dazu vielleicht wie bei Fraggles jetzt halt nochmal das Alte mit ins Boot zu holen, dass es schon Sinn macht, ja, auch Nicht-Eigenproduktionen, ja, mit drin zu haben. Wir hatten ja beispielsweise auch schon über Friends und sowas gesprochen, ja. Bin ich nach wie vor der Meinung, dass das Sinn macht und dass da vielleicht was kommen muss, aber Apple ist Apple, ja, die sollen ihr Ding machen. Mal gucken, ja, wie sich das die nächsten Jahre dann noch entwickelt. Aber auf jeden Fall dachte ich, ja, das ist auf jeden Fall auch schon mal eine interessante News, ja, dass das jetzt, wie gesagt, so kommt, ja.
Ja, die Fraggles. War das nicht das mit der allwissenden Müllhalde? War das nicht das, diese Serie?
Ja.
Okay. Ja, manchmal werfe ich da so ein paar Sachen durcheinander.
Nee, ich denke, das war das. Also ich habe zwar jetzt gerade die Gesichter so vor mir, aber so den bis auf die Titelmelodie kriege ich wahrscheinlich nicht mehr viel zusammen aus der Serie. Ist einfach schon zu lange her.
Die ist schon sehr lange her. Ja. Das ist wohl wahr. Gut. Ja, es gab ein neues Update für Catalina, 10.15.5. Da gab es ein paar Erneuerungen und unter anderem wurde wohl auch hoffentlich, was man aus den Release Notes rauslesen konnte, gehe ich natürlich auch davon aus, dass es dann auch behoben worden ist, dieser Bug behoben, wo das Kopieren von sehr großen Dateien wohl Schwierigkeiten gemacht hat bei einigen Kunden, speziell auch die Kunden, die mit RAID-Systemen arbeiten, etc. pp. Da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Das soll jetzt wohl auch Geschichte sein, das Problem. Aber es gibt auch ein Zusatzfeature, nämlich das Battery Health Management, was neu als Feature hinzugekommen ist. Das ist im Endeffekt eine Funktion, die für alle diejenigen interessant sein kann und interessant ist, die stationär oder fast ausschließlich ihr Gerät stationär einsetzen und zu sehr großen Prozentteilen an der Dockingstation angeschlossen haben oder am Display angeschlossen haben. Also beste Beispiel LG Ultrafine Display, das lädt ja gleichzeitig das Gerät auf und gibt dementsprechend das Bild wieder. Und das ist ja nicht so schick für den Akku, wenn permanent der Akku geladen wird. Und diese Battery Health Funktion oder dieses Health Management soll dafür da sein, dass der Akku nicht mehr komplett geladen aufgenommen wird, sondern nur noch bis zu 80%, um die natürliche chemische Alterung entgegenzuwirken und dass dieser Alterungsprozess des Akkus etwas verlangsamt wird durch diese Funktion. Wir kennen das ja vom iPhone, da hat Apple das ja auch vor ein paar Jahren oder ja vor ein paar Jahren nicht, aber vor einiger Zeit eingeführt. Und das Gleiche gibt es jetzt auch beim MacBook, allerdings nur bei den Geräten, die auch über USB-C geladen werden. Bei älteren Geräten mit MagSafe gibt es diese Funktion nicht. Ja, schöne Funktion, sollte man auf jeden Fall aktivieren, wenn man sein Gerät extrem oft stationär betreibt etc. mit einer Dockingstation und nicht diese üblichen Ladezyklen hat oder diese normalen Ladezyklen hat, sondern wenn man es halt sehr, sehr oft stationär benutzt. Man muss natürlich auch davon, es hat natürlich auch einen Nachteil, der Akku wird immer nur bis 80% geladen, aber bei einer stationären Benutzung ist das ja dann eh uninteressant. Und wenn man wirklich das letzte Quäntchen Saft benötigt, dann kann man die Option ja ausschalten und sie dann für diesen, wenn man unterwegs ist mit dem Gerät, halt konventionell benutzen. Das ist ja ohne weiteres machbar. Die Option befindet sich unter den Systemeinstellungen und in dem Bereich Energie. Jo. Schönes Update, wie ich finde.
Ja, macht Sinn.
Ja, ja, das ist ja ein großes Problem, so ein Akku beim MacBook. Oder generell ist das ja ein Problem. So, und dann gibt es einen schönen Hintergrundbericht. Das Magazin oder das Blog Motherboard hat einen schönen länglichen Bericht rausgehauen, wie denn überhaupt die iOS 14-Version, die ja schon seit ein paar Wochen, Monaten im Umlauf ist, wo ja 9to5Mac und die anderen Kollegen immer wieder daraus berichten, was wir für Features sehen etc. und so weiter und so fort, wie das überhaupt passiert ist, dass diese Version in Umlauf kommen konnte. Und Ursprung dieser ganzen Geschichte ist ein Gerät, was eigentlich aus Entwicklerkreisen stammt. Das war ein iPhone 11 und das kommt aus China oder kam aus China. Das Gerät war schon geroutet und aus diesem Gerät haben sie dann quasi das iOS 14 extrahiert und rausgezogen. Und das ist quasi der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Und das Ganze ist wohl für richtig Kohle über den Tisch gegangen, also dieses ganze Gerät mit der Software drauf, was man lesen konnte. Und die Wurzel dieser ganzen Geschichte ist die Jailbreaker-Szene und dann wesentlich später ist sie dann in die Szene der Leaker reingekommen, also sprich 9to5Mac, wie sie alle heißen, die sich das System dann angenommen haben. Und Features rausgezogen haben und die wir ja alle in den letzten Wochen besprochen haben, etc. Und das Ganze soll wohl schon seit Dezember 2019 im Umlauf sein, wenn man jedenfalls die Daten oder diese Screenshots sieht, die dort vom System im Umlauf sind, soll das eine Version aus dem Dezember 2019 sein. Tja, das ist natürlich bitter. Und das, was man auch jetzt vermutet oder was auf der Hand liegt bei dieser ganzen Geschichte, ist ja auch, dass die ganzen Leute, die sich mit Systemsicherheit beschäftigen und etc. und auch mit Systemlücken beschäftigen, natürlich jetzt einen riesen Vorsprung haben, weil sie jetzt schon viel länger mit iOS 14 hantieren können, als es normalerweise üblich ist, als normalerweise ein Otto-Normalanwender oder auch ein Entwickler an Beta-Versionen kommt, weil es ja schon ein sehr früher Punkt war, wo sie an diese Version gekommen sind. Und das ist natürlich auch für die ganzen, ich sag mal, nicht so wohlgesonnenen Hacker ein großer Vorteil, dass man jetzt natürlich dort schon speziell auf die Suche gehen kann und sich nach Sicherheitslücken umschauen kann und dementsprechend jetzt schon daran arbeiten kann, das System unsicher zu machen. Ja. Das ist so
gerade je nachdem, welche Lücke sie finden, die ist ja wahrscheinlich bis zum Release nicht gefixt. Ja. Da passt eigentlich ganz gut eine Meldung, die jetzt auch gerade hochkam, dass es zu den aktuellen Geräten und iOS-Versionen jetzt neuerdings auch wieder einen Jailbreak gibt. Wir werden es jetzt mal nicht verlinken. Nee. Ich finde das zwar sehr interessant als News, allerdings bin ich jetzt kein Freund davon, dass man da einen Link irgendwo hinhaut, weil okay, ob es Sinn macht, kann man drüber diskutieren, aber ich finde das einfach zu problematisch, was jetzt alleine die Sicherheit des Geräts betrifft, weil du auch nicht weißt, ja, inwieweit kannst du halt der Quelle einfach vertrauen, was haut dir auf dein Gerät halt drauf.
So,
das ist halt so die Problematik, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, aktuelle Geräte können jetzt auch wieder gejailbreakt werden. Ich bin mal gespannt, ob es da oder wie sich die Szene da jetzt auch wieder entwickelt, wie Apple reagieren wird und ja, was unsere Firmen halt machen, die da in dem Bereich sowieso für irgendwelche Regierungsstellen tätig sind. Die werden sich ja wahrscheinlich über den Release jetzt auch freuen, wie Bolle. Ja.
Das ist das Problem. Und wie gesagt, nicht jeder, der sich mit Sicherheitslücken beschäftigt, meldet dann den Fehler an Apple und gibt ihn Apple. Und wie man eben, wie du eben schon sagtest, da gibt es natürlich auch Leute, die daran interessiert sind, dass diese Sicherheitslücken nicht gemeldet werden und dass man die für andere Dinge ausnutzt. Das könnte ein großes Problem für iOS 14 werden, nach meiner Meinung.
Ja, es ist ja eigentlich jetzt schon ein Problem für alle. Wie gesagt, vor allem aktuelle Geräte ja auch. Du kannst das 11er jetzt mit der aktuellen iOS-Version jailbreaken. Hallo? Ja, das hatten wir jetzt schon lange nicht mehr, dass im Prinzip alle Geräte jailbreakbar sind. Ja. Von daher würde ich das schon als Problem bezeichnen wollen. Ja. Gerade weil es halt auch wieder vielen Leuten Tür und Tor öffnet quasi zum Gerät, die nicht unbedingt dann Zugriff drauf haben sollten, aber ja, es ist wie es ist, wir können es nicht ändern. Ja. Hatten wir eigentlich da schon drüber gesprochen, mit dieser einen Möglichkeit, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Sicherheitsfirma heißt, aber die jetzt doch auch hier Behörden in Amerika wieder angeboten hat, sie hätten eine Möglichkeit gefunden, eine Software auf ein iPhone zu spielen, die das Passwort im Prinzip mitschneidet oder den Passcode mitschneidet.
Ja, das, das Thema, da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ah, okay.
Das ist auch Graykey, die diese Boxen da rausgehauen haben.
Genau,
die Firma hieß, glaube ich, Grayshift und die Box heißt Graykey, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ich, nicht, dass ich da jetzt ein paar Buchstaben durcheinander gehauen habe, aber ich glaube, das heißt so. Und die UI das Ganze nennt sich Hide UI und das ist im Endeffekt ein Patch, der eingespielt werden kann und dann ist aber der Knackpunkt, um jetzt diesen Code mitzuschneiden, muss erstmal das Gerät infiziert werden oder muss erstmal diese Software auf das Gerät gespielt werden und dann muss sie dann wieder zu den betroffenen Personen, also wo dieser Code ausgelesen werden soll, zurück. Und,
wobei das ja noch nicht mal so das Thema ist. Stell dir vor, du hast eine Verhaftung, du kriegst erstmal alles abgenommen. Und er hätte, wenn du sagst hier, du willst irgendwie deinen Anwalt anrufen, kriegst du dein Telefon wieder zugesteckt, da ist allerdings dann schon das Zeugs drauf und du gibst ein Passcode ein.
Ja,
also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Deswegen haben ja auch schon viele gesagt, wenn du nicht nachvollziehen kannst, ja, in der Situation, wer dein Telefon schon in den Fingern hatte, ja, dann am besten gleich kaputt machen. Je nachdem, wie sensibel halt die Daten sind, die auf dem Gerät sind.
Das kommt drauf an. Wenn du natürlich dir keiner Schuld bewusst bist, dann ist das was anderes. Aber das Interessante ist dieses Hide-UI, was da im Umlauf ist und was auch nachweislich eingesetzt wird, das existiert jetzt schon seit einem Jahr. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Das haben die schon relativ lange im Einsatz. Ne? Das ist
wunderbar. Ja, das kam mal vor zwei Wochen kam das oder so. Oder letzte Woche, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Kam es ja gerade als News nochmal hoch. Ich glaube auch wieder hier über das FBI, die da in irgendeinem Fall waren. Ach, das ist deswegen auch wie jetzt wieder mit dem Jailbreak, das ist alles so Sachen, das spielt ja den Firmen quasi da nur in die Finger. Da kann man auch sagen, sie machen es ja im Auftrag von irgendwelchen Behörden und da ja auch nur ja zu unserem Besten. Aber das ist, wie Apple ja auch immer sagt, wenn wir eine Hintertür einbauen, das irgendwann wird es in die falschen Hände gehen.
So ist es. Ja. So ist es. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Ja. Gut. Und wo wir gerade bei Apple sind, wir sind eigentlich den ganzen Tag schon bei Apple, oder die ganze Sendung über. Es gibt einen interessanten Bericht von der Financial Times. Die haben berichtet, dass dass eine neue Firma gegründet worden ist, die sich dort nennt Sync, S-Y-N-G. Und Sync möchte den... und Sync möchte den Multiroom-Lautsprecherbereich aufmischen. Und da soll einiges auf uns zukommen. Was mich wundert, angeblich schon im letzten Quartal diesen Jahres, also Q4, sollen die ersten Lautsprecher rauskommen. Und das Interessante daran ist...
Was natürlich schon was Sinn machen würde, alleine schon wegen dem Weihnachtsgeschäft. Ja.
Das ist korrekt. Und alleine schon deswegen, weil wir ja auch einen neuen HomePod zum Beispiel erwarten, etc. Und da schließt sich wieder der Kreis, weil einer der HomePod-Entwickler oder ein Entwickler, der maßgeblich daran beteiligt war, dieses Produkt, also den HomePod auf den Markt zu bringen, der sitzt mit im Entwicklungsteam von Sync.
Da bin ich mal gespannt, wie Apple reagiert.
Vor allen Dingen, was für Informationen und was für Sachen dort mit einfließen. Das könnte noch interessant werden. Und das ist auch quasi dieser Aufhänger dieser ganzen Geschichte. Und Sync hat eindeutig Apple adressiert als Konkurrenzunternehmen und Sonos. Also die beiden Hersteller, die im Multiroom-Bereich derzeit wohl recht aktiv sind.
Die Frage Apple ist jetzt, sind beide genannt, weil sie sich mit ihrem Produkt, was sie bringen wollen, am HomePod und an dem Play One orientieren? Oder halt aufgrund der Technik wie AirPlay und halt, wie heißt es bei Sonos?
Bei Sonos unterstützt ja mittlerweile auch AirPlay 2.
Ja, aber ihr eigenes Ding?
Ich weiß nicht, was die das jetzt speziell...
Sonos halt.
Das aktuelle System heißt ja Sonos OS als System, aber Sonos halt, ne? Sonos Multiroom-System. Ja, wie gesagt, das sind diese beiden Platzhirsche, die sie auch direkt adressieren. Apple jetzt als Big Player im Multiroom-System einzuordnen, das ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich denke, sie adressieren auch den HomePod mehr im Bereich vom Klang her und nicht vom Multiroom-Konzept her.
Was sie natürlich meinen könnten, wäre ja zum Beispiel auch AirPlay, weil AirPlay ist ja...
Ist Multiroom, ja.
Ist klar. Im Prinzip ja auch eine der Techniken neben Sonos, die halt wirklich das tut, was es soll. Ja.
Ja, das ist richtig. Es gibt ja auch Konkurrenzsysteme, die Multiroom machen, Teufel, Nahfeld. Wie heißt das? Ist das wirklich Nahfeld? Nee, ich glaube, Nahfeld. Jedenfalls Teufel hat ja auch ein Multiroom-System draußen, von dem man eigentlich auch nicht mehr so viel hört, nach meiner Meinung. Kann aber auch sein, dass sie außerhalb meiner Bubble unterwegs sind. Alles möglich. Raumfeld heißen die, nicht Nahfeld.
NFC, Nearfield dann wahrscheinlich.
Ja. Und die haben ja auch die haben ja auch ein relativ großes Spektrum an Multiraum. Lautsprecher auf dem Markt. Selbst Yamaha hat da einige Systeme oder hat ja auch ein ganzes Konzept und ein ganzes System draußen. Ja, einer ist ja verschwunden, Libratone ist jetzt erstmal verschwunden, aber egal. Jedenfalls möchte Sync den Markt aufrollen und sie hauen da so richtig auf den Putz und sie sprechen von einem Klang, der von der Realität nicht zu unterscheiden ist. Da bin ich sehr gespannt. Aber Marketing hört ja zum Handwerk und auch auf die Brause hauen, das hört ja auch zum Handwerk oder Klappern hört zum Handwerk. Bin ich gespannt. Und die zweite Message, die noch in diesem kernigen Marketing-Statement steckt, ist, dass sie auch im Lizenzgeschäft unterwegs sein wollen. Das heißt, die wollen ihre Technologie anderen Unternehmen im Lizenzgeschäft zur Verfügung stellen, dass sie das Ganze einsetzen können. Das klingt interessant und letztendlich, wenn das gut funktioniert und sie auch eine gute Technologie am Markt haben, kann so ein Lizenzgeschäft auch in Anführungsstrichen die Lizenz zum Gelddrucken sein. Kann. Muss nicht.
Ja. Aber ja, ich bin auch gerade schon wieder am Überlegen, wer sollte da Lizenzen sich shoppen?
Man muss halt wissen, was hinter dieser ganzen Technik ist. Sie sprechen auch von ganz neuen Audio Sie haben sich ein bisschen verschwurgelt ausgedrückt. So wie ich das verstanden habe, sprechen Sie von einer ganz neuen Art der von Audioformaten, die Sie da entwickelt haben, und einer ganz großen Sache. Aber man muss ja auch immer so das Ganze mit Vorsicht genießen. Da hängt natürlich sehr viel Marketing-Sprech drin. Ja. Klingt auf jeden Fall interessant, und das ist natürlich ein...
Ja, das Problem ist halt der Apple-Ingenieur, der da anscheinend mit im Boot sitzt. Ja. Die Frage ist halt wirklich, wie viel Know-how und eventuell Patente, die Apple hält, könnten da betroffen sein bei der Technik, die er da jetzt entwickelt hat.
Ja, das ist ein Problem, denke ich mal. Aber
war nicht unbedingt ein Problem. Es könnte eins werden, wenn dann wirklich irgendwo was nicht ganz so gelaufen ist, ja. Aber das, ich denke mal, je nachdem auch wie erfolgreich oder welches Produkt sie dann letztendlich bringen werden, hat das Apple bestimmt gut im Blick.
Ich denke, da haben sie ein ganz großes Auge drauf, und nicht nur ein Auge, sondern wahrscheinlich auch ein Hühnerauge.
Die Frage ist auch, inwieweit spekulieren die eventuell drauf, dass sie von jemandem gekauft werden. Aber da ist halt echt die Frage, wie gut ist die Technik, die sie haben. Da muss man mal warten, wie das Produkt wirklich wird.
Da wissen wir ja im Moment sehr wenig. Wir wissen jetzt, dass die Firma Sync heißt, und der erste Lautsprecher soll Cell heißen. Also ja.
Sync, Cell.
Ja, Cell wie Zelle. Ja.
Ach, okay. Ich habe eben gedacht mit S wie verkaufen.
Nee.
Wie die Zelle, okay.
Wie die Zelle. Okay. Das gut. Wie der mittelmäßige Film mit Jennifer Lopez, den es da mal gab.
Gab es da was?
Ja, The Cell hieß der.
Keine Ahnung.
War nicht so prickelnd.
Wahrscheinlich kenne ich ihn deswegen nicht, ja.
Ich glaube, Zeiten, da hat man sich alles angeguckt mit J-Lo. Ne? Also von daher.
Nö.
Okay, dann... Lass uns noch mal über unser Lieblingsthema sprechen, oder zumindest eines meiner Lieblingsthemen.
Ja.
Ich glaube, das ist bei dir jetzt nicht so auf der Agenda, das Thema AirPods.
Ja, ich hab mir schon gedacht, dass du das jetzt oder dass du darauf anspielst. Ja,
ja, es gibt neue Gerüchte zu den AirPods Studio. Allerdings muss man vorsichtigerweise dazu sagen, es ist ein Digitimes-Artikel, und bei Digitimes-Artikeln sollte man ein wenig vorsichtig sein. Aber es wird hier sehr konkret. Angeblich sind die Dinger schon in Produktion, und es wurden auch schon Zulieferer genannt. Zum Beispiel die Firma Compaq, nicht Compaq, sondern wie Compaq, nur mit E anstatt dem A. Compaq Manufacturer, die sollen einiges an Teilen für den Kopfhörer liefern, und zum Beispiel auch die Firma Unitec. Das sind zwei der größten Lieferanten, die einzelne Komponenten für den Kopfhörer, nicht Lautsprecher, Kopfhörer liefern. Der Name wurde auch nochmal bestätigt. Die Dinger sollen wirklich Studio heißen. Das werden wir dann sehen. Und wie gesagt, sie sollen in Produktion sein. Und dann irgendwann Sommer, Herbst, früher Herbst auf den Markt kommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein klassischer WWDC-Artikel ist, haben wir auch schon drüber diskutiert, oder ein Produkt ist, was man auf der WWDC vorstellen kann, keine Ahnung, aber wie ich schon mal sagte, die WWDC wird dieses Jahr sowieso komplett anders sein, von daher, warum nicht auch einen Kopfhörer auf der WWDC vorstellen. Ja, und ein weiterer interessanter Punkt ist, dass die Endproduktion von den Kopfhörern in Vietnam stattfinden soll. Da gab es auch noch einen zweiten Bericht von einem anderen Blog, der das auch noch aufgegriffen hat und nochmals bestätigt hat. Also von daher, von diesen ganzen konkreten Infos, in Anführungsstrichen konkreten Infos bezüglich der Hersteller und der Produktionsstätte, könnte es jetzt schon relativ stimmen, was da so rausgehauen wird, was die Studios angeht oder was die Over-Ear-Kopfhörer angeht. Und dass ein Over-Ear-Kopfhörer kommen wird, das sehe ich als gesetzt, weil es ja auch schon Hinweise in iOS 14 gab zu diesen ganzen Over-Ear-Geschichten, also mit Piktogrammen oder Icons, wie man es auch nennen mag. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das Ding dann wirklich final aussehen wird. So, und dann gab es noch Gerüchte zum zu den klassischen AirPods, da geht man jetzt, greift man das ganze Thema der Sauerstoffmessung im Blut und der optischen Pulsmessung nochmal auf. Da gibt es nämlich einen Sensorhersteller aus Taiwan, die Firma ASE, die angeblich die Sensoren dafür liefern soll. Die haben da wohl so ein bisschen geplaudert. Und dieser optische Sensor, der sich nennt Ambient Light Sensor, ALS, der soll halt für verschiedene Dinge da sein, verschiedene Sachen zu messen, Herzfrequenz und so weiter. Und der Plan ist, das Ganze in 1 bis 2 Jahren in den klassischen AirPods einzusetzen, also in dieser klassischen Serie, nicht der Pro-Serie. Finde ich etwas merkwürdig, wenn man so ein Feature nicht erst in den Pros reinbringt, sondern in der normalen Serie. Also von daher finde ich das so von dieser Gerüchtelage etwas merkwürdig, weil ich doch immer davon ausgehe, dass man in den Pros immer die neuesten Sachen reinbaut und dann quasi das dann irgendwann in die anderen runtertropfen lässt. Das war ja meistens so bei Apple. Und dieses Gerücht hatten wir ja eigentlich schon vor einem Jahr, dass sowas kommen soll. Mhm. Und jetzt haben sie es wieder aufgegriffen. Allerdings ist jetzt etwas interessanter geworden, dass sich die Firma ASE auch da nochmal zu Wort gemeldet hat. Interessant. Mich stört ein wenig dieser lange Zeitplan von 1 bis 2 Jahren. Ja.
Ja. Ist halt immer die Frage, wie zuverlässig ist halt die Technik im Moment, ja. Es gibt, glaube ich, schon was auf dem Markt.
Es gibt was von JBL.
Aber ich habe keine Ahnung, wie gut die sind. Ja.
Es gibt was von JBL, die nennen sich Reflect Aware Fit. Aber die sind mittlerweile nicht mehr verfügbar. Entweder gab es da Probleme. Jedenfalls diese Dinger sind vom Markt verschwunden. Und es gibt auch was von Bose. Aber ich weiß nicht, ob die noch auf dem Markt sind oder ob sie noch verfügbar sind. Keine Ahnung.
Jedenfalls die Frage beim JBL, ist auch, ist die Pulsmessung im Ohr besser als über das Handgelenk? Oder beziehungsweise über die Uhr?
Das ist eine Frage. Das ist die Frage. Ja, keine Ahnung.
Oder ist das vergleichbar oder... Das ist halt auch die Frage, weil dann ist halt immer die Frage, was macht halt inwieweit Sinn? Ja. Ja. Muss ich, wenn ich eh mit einer Sportuhr die Pulsmessung hat, brauche ich dann nochmal Stöpsel, die Pulsmessung haben? Wenn natürlich die Ergebnisse, die die liefern, wesentlich besser sind, okay. Oder aber habe ich vielleicht gar keine Uhr, sondern nur mein Telefon dabei und zeichne dann die Daten so auf, okay. Ja, auch wieder ein Ding. Aber gerade wenn ich doch schon eine Apple Watch habe. Oder eine andere Uhr, die es halt kann.
Ja, und mir fällt jetzt auch spontan keine Aktivität ein, wo ich keine Apple Watch tragen kann und wo ich jetzt In-Ear-Systeme tragen könnte, wo sie das ausschließen würde. Mhm. Also da fällt mir jetzt nichts ein, ehrlich gesagt.
Ja. Ne? Eher vielleicht sogar noch was, wo die Uhr sich noch mehr anbietet als jetzt die Stöpsel, wie zum Beispiel beim Schwimmen.
Zum Beispiel, weil die Stöpsel haben ein größeres Potenzial, dass man sie verliert als die Uhr.
Ja, vor allem oder Wasser. Wie willst du denn Dinge richtig wasserdicht kriegen?
Eben, das kommt noch dazu. Ja. Ja. Das kommt noch dazu. Ja.
Oh, aber wie gesagt, wenn die wesentlich genauer wären, hast du da auf jeden Fall schon mal wieder ein Argument beziehungsweise einen Anwendungsfall, wenn du es halt wirklich auf die letzte Kommastelle halt genau brauchst. Ja.
Das ist die Frage, ob das der Fall ist, kann ich dir jetzt nicht beantworten.
Ja, ich auch nicht, ja.
Gut, und dann hat der Mr. Q noch eine starke These rausgehauen. Die existiert eigentlich schon sehr lange, diese These, dass wir in der iPhone 12 Generation, also in der kommenden Generation, keine Earpods mehr sehen werden und dass das Apple einsparen möchte.
Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Wir hatten offline mal drüber gesprochen, ja.
Ah, okay, das war's.
Und, ja. Dass es jetzt schon zu den so einem iPhone 12 kommen soll, das war mir jetzt relativ neu. Man geht ja auch da irgendwann davon aus, dass die kommende wahrscheinlich nicht, aber die nächste Generation, also iPhone 13, komplett portless sein soll. Das sind ja auch die Gerüchte, die schon seit Monaten im Umlauf sind. Und dann wäre es natürlich logisch gewesen, dass keine EarPods mehr beiliegen, weil wenn es portless ist, wie soll man sie dort anschließen? Aber
dann hätte sich auch die Diskussion wegen USB-C erledigt.
Die hätte sich dann auch erledigt. Das ist ja auch so ein Thema, was immer wieder aufpoppt. Aber es soll angeblich schon beim nächsten iPhone passieren, dass keine EarPods mehr beiliegen sollen. Allerdings soll es dann eine Rabattaktion geben für geneigte Kunden, die sich dann für Kopfhörer von Apple interessieren, und die sollen dann einen Rabatt bekommen für die AirPods. Da bin ich gespannt, ob sich das bewahrheitet. Ist natürlich eine interessante These. Apple wäre natürlich mehr damit geholfen, AirPods-Verkäufe anzukurbeln, die ja ohnehin schon sehr gut sind, aber das halt noch mehr zu befeuern, anstatt jetzt die Kunden mit irgendwelchen kabelgebundenen Kopfhörern zu bestücken. Weil man muss davon ausgehen, die Dinger kosten immer noch 30 Euro, wenn man sie bei Apple kauft. Im freien Handel sind die teilweise schon etwas günstiger, kriegt man sich teilweise schon für 20. Aber trotzdem ist das ein Schritt, den ich vom wirtschaftlichen Faktor her verstehen kann, dass Apple natürlich Geld einspart, auch wenn es wahrscheinlich nur Cent-Artikel sind in der Masse, wie Apple die natürlich benötigt. Aber letztendlich gibt es auch noch andere Vorteile, weil ich kann die Verpackung kleiner gestalten.
Auch unter dem Gesichtspunkt hier Umweltschutz etc. Wenn das
so wird Apple uns das verkaufen. So wird Apple uns das Thema verkaufen,
Umweltschutz. Wenn es halt wirklich ein Artikel ist, der nur in der Schublade liegt oder weggeworfen wird, dann kannst du den auch sparen, halt zu verkaufen. Die Problematik, die du ja auch hast, dadurch, dass du ja keinen Kopfhöreranschluss mehr mittlerweile hast, ist er ja Lightning und passt dann kein anderes Gerät mehr dran.
Das stimmt, ist Lightning.
Von daher kannst du nicht mal sagen, ich nutze den mit irgendwas anderem, weil wenn, dann müsstest du es ja auch wieder mit einem iPad oder mit einem anderen iPhone benutzen. Von daher hast du da ja auch die Problematik. Aber ich fände es schon schade, wenn es gar nicht mehr dabei ist, weil ich habe mich da immer drauf verlassen. Und die werden auch genutzt bei mir. Also von daher.
Ich habe immer noch so ein paar auf Lager, also immer noch Originalverpackte, die ich nicht benötigt habe. Und für gewisse Einsatzzwecke sind die Dinger auch vollkommen ausreichend und sind auch irgendwo, die sind immer verfügbar, in Anführungsstrichen, weil sie funktionieren immer, weil sie haben Kabel und sie brauchen keinen Akku und man muss sie nicht aufladen, man kann sie relativ schwer verlieren und man hat sie halt sofort verfügbar. Und,
was ich auch sagen muss, ich habe immer noch die mit Klinke. Ich nutze die lieber mit einem Adapter bei mir am iPhone, als das und kann sie dann auch woanders noch benutzen, als dass ich nur einen Lightning hätte, muss ich auch ehrlich sagen.
Ja, klar. Ja. Klar, das sind viele Vorteile. Ja, also für Apple ist es ein Faktor, man könnte natürlich auch die Verpackung kleiner machen. Dadurch würde man natürlich auch mehrere iPhones logistisch auf den Weg bringen können, also mehr iPhones in den Verpackungseinheiten. Das bedeutet, weniger Flüge in Anführungsstrichen, weil die iPhones werden ja meistens per Flugzeug transportiert. Das sind alles so kleine Faktoren, die da mit reinspielen.
Wenn sie das machen, sollen sie doch auch bitte gleich das Netzteil weglassen.
Das würde ich eher verstehen, als die Kopfhörer wegzulassen, in meinen Augen. Mhm. Ja.
Aber auch da wieder wahrscheinlich dasselbe Argument, die Leute haben ja schon Kopfhörer. Viele nutzen wahrscheinlich auch ihre Lieblingskopfhörer, die sie haben, die ja nicht unbedingt von Apple sein müssen, die wahrscheinlich dann auch schon wireless sind, höchstwahrscheinlich. Von daher bräuchtest du auch keine Stöpsel mehr mitliefern. Genauso ist ja die Frage, wer hat denn nicht mindestens ein Ladekabel schon oder ein Netzteil zu Hause?
Das stimmt.
Also könnte man theoretisch weglassen. Da gab es auch schon mal Gerüchte, dass das passiert. Ja, allerdings auch bei anderen Smartphone-Herstellern, wo man gesagt hat, hier gerade im Android-Bereich mit den USB-Ladegeräten, wer hat da nicht mindestens 10 Stück zu Hause mittlerweile über die Jahre gesammelt? Ja, von daher brauchen neue Geräte überhaupt noch unbedingt ein Netzteil. Gerade im USB-Bereich, du kannst das Ding notfalls auch an deinen Computer anschließen und aufladen. Von daher, es ist schon eine Überlegung, muss man sowas heute noch mitliefern,
Ja, bei den Kopfhörern bin ich etwas zwiegespalten, ja. Weil man wirklich ja auch einen Lightning-Anschluss benötigt, um Sachen anzuschließen, oder einen Adapter benötigt. Mhm. Den Adapter haben sie ja teilweise auch eine Zeit lang beigelegt, den Adapter von Lightning auf oder von Klinke auf Lightning. Das haben sie dann auch eingestellt. Das war eine Zeit lang bei der Einführung von dem Anschluss, also von der Weg, wo man den weggelassen hat, den Klinkenanschluss. Da haben sie einen Adapter beigelegt, aber das haben sie auch schnell wieder eingestellt. Das gab es nur, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre, und dann wurde das auch gespart. Dann haben sie das den iPhones auch nicht mehr beigelegt. Im Weglassen ist Apple ja Meister. Es gab ja sogar Zeiten, da wurde dem iPhone eine komplette Dockingstation beigelegt. Das waren noch Zeiten. Aber ich glaube, das war auch nur beim ersten und beim zweiten
iPhone. Beim ersten, glaube ich, war es so viel. Ja.
Also ich glaube, beim 3G war es dann noch und beim 3GS schon nicht mehr. Also beim ersten auf jeden Fall. Und ich glaube, dann haben sie es auch ganz, ganz schnell weggelassen. Naja. Ja. Schauen wir mal, was da passiert. Gut, ich würde sagen, wir können kurz in die Gadget-Ecke abbiegen.
Ja, können wir gerne machen.
Lange kein Gadget mehr. Du wirst es kaum glauben, wir haben einen Bluetooth-Lautsprecher.
Nein!
Und wir haben ja eigentlich sehr selten
kaum
Bluetooth-Lautsprecher im Testlabor, hätte ich bald gesagt, ja. Und bei diesem Hersteller kann ich Fug und Recht behaupten, ich hatte sie alle, weil ich hatte bisher alle Lautsprecher der Firma Doggin getestet. Und stand denen auch immer wohlwollend gegenüber. Das tue ich jetzt auch noch, und das, um das Fazit vorne vorwegzunehmen, nach wie vor ist auch dieses Produkt hat sehr gut bei mir abgeschnitten. Hat zwar so ein paar kleine Kritikpunkte, aber die im späteren Verlauf des kleinen Reviews. Es geht um eine konsequente Weiterentwicklung von Doggin, die sich auch im Namen weiter widerspiegelt. Nämlich haben sie ganz einfach da so ein bisschen mit Zahlen gespielt. Sie haben nämlich den Doggin Define Plus 2 rausgehauen. Und das ist ja eine Weiterentwicklung eines etablierten und gut verkauften Systems von Doggin. Und da sind so ein paar Neuerungen Einzug gehalten. Nämlich, dass wir jetzt auch einen Transportgurt haben, den man dort befestigen kann. Man kann ihn natürlich auch abnehmen, und die Haltelaschen im System sind auch sehr dezent versteckt. Also das ist jetzt kein Designbruch oder kein Showstopper, diese Halterung, sondern sie sind fließend in das Produktdesign eingebaut. Ich finde so ein Tragegurt recht praktisch, wenn man das Ding mal sonst so mit hintransportieren will, ist das doch eine sehr nette Erweiterung, gerade jetzt mal, wenn man unterwegs ist, irgendwo in die Wildnis geht, Social Distancing vorausgesetzt, ist so ein Umhängegurt, wo man sich das mal über die Schulter hängen kann, sehr praktisch. Die Verarbeitungsqualität ist nach wie vor hervorragend, muss ich sagen. Also Gehäuse, Kunststoffanmutung. Sie haben auf Soft Touch verzichtet. Das finde ich immer sehr gut, wenn eine Firma auf Soft Touch verzichtet. Das ist sehr, sehr schön, gefällt mir. Teilweise haben wir auch sehr viel Metallelemente. Also das macht einen sehr massiven und sehr wertigen Eindruck. Nicht nur ein Eindruck, sondern es ist auch wertig. Die Designsprache haben sie vom Vorgängermodell weitestgehend übernommen. Die Bedienelemente sind jetzt fast eben in das Gehäuse eingebaut. Sie stehen nicht mehr hervor, finde ich schöner, ist ein bisschen eleganter gelöst. Die befinden sich nach wie vor auf der Oberseite. Ja, wir haben eine IPX5-Schutzklasse, also von daher auch wie beim Vorgängermodell. Wir haben eine Powerbank-Funktion, das heißt, ich kann auch Geräte mit aufladen. Da kommen wir gleich zum Thema Akku, eines der schönsten Funktionen. Der Akku wurde etwas größer. Wir haben anstatt eines 9000 mAh Akkus einen 9600 mAh Akku. Kommen wir auch gleich zur Betriebslaufzeit. Das gibt Doggin mit 16 Stunden an. Bin ich nicht ganz drauf gekommen. Liegt aber auch immer an der Lautstärke und an den ausgewählten Modi, Hörmodi, den man ausgewählt hat bei dem Gerät. Ich bin da so auf gute 14,5 Stunden gekommen. Also die 16 habe ich persönlich nicht erreicht. Aber dennoch ein sehr guter Wert. Wahrscheinlich, wenn man den konsequent auf dem Modi Clean laufen lässt, also Clean ist so der bassreduzierte Modi, dann wird man wahrscheinlich auch auf die 16 Stunden kommen. Den habe ich jetzt nicht ausprobiert. Ich habe den normalen mittleren Modus ausprobiert und da bin ich halt auf gute 14,5 Stunden gekommen. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert, muss man dazu sagen. So, kommen wir zurück zum Thema Akku. Das ist nämlich ein ganz großer Pluspunkt. Wir haben nämlich einen austauschbaren Akku, der sich auf der Unterseite befindet. Das heißt, die meisten Lautsprecher, die ich kenne, also nach meiner Meinung sind es alle Bluetooth-Lautsprecher. Es möge da draußen wahrscheinlich auch andere Hersteller geben, die das können, aber ich kenne keinen, haben keinen austauschbaren Akku. Und das Ding hat einen komplett austauschbaren Akku, der sich auf der Unterseite befindet, in einem natürlich wasserdichten, hinter einer wasserdichten Klappe, wie gesagt IPX5 zertifiziert. Und das ist natürlich ein großer Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit. Falls der Akku irgendwann mal Leistung verliert etc., kann man das austauschen. Das ist hinter einer Klappe mit ein paar Schräubchen versteckt. Ist natürlich auch wichtig, dass das Ding nicht einfach aufgeht wegen dieser IPX-Zertifizierung. Von daher sind da ein paar Schrauben hinter. Aber es wird plakativ auch von Doggin beworben, dass das Ding halt austauschbar ist und dass der Akku halt austauschbar ist. Sie arbeiten halt auch dran, dass die Dinger jetzt zeitnah auch zur Verfügung stehen, dass man sich auch zeitnah als Option dazu kaufen kann, die Akkus. Falls man jetzt unterwegs ist und auch ein bisschen mehr Sound braucht, kann man auch einfach mal einen Austauschakku dazu kaufen und mitnehmen. Ja, das ist so ein USP nach meiner Meinung von dem Produkt. Austauschbare Akkus sind immer gut. Und bei so einem großen Gerät kann man das auch ohne weiteres machen, ohne dass das Gerät an Design verliert. So, jetzt mag sich der ein oder andere Hörer fragen, wie kann man dieses Gerät einstufen von der Gerätekategorie? Und dadurch, dass ich auf einen sehr großen Gerätezoo von Bluetooth-Lautsprechern zugreifen kann, würde ich ihn ganz einfach in die Kategorie Extreme 2 einordnen von JBL. Sowohl von der Leistung her als auch vom Klang her. Beim JBL hat man nach meiner Meinung einen kleinen Vorteil, dass die Höhen etwas besser ausgeprägt sind und dass sie nicht so schnell abregeln wie beim Doggin. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich bei dem Doggin habe. Aber ich würde ihn wirklich in diese Kategorie Extreme 2 einstufen von JBL. Und die beiden Lautsprecher können sich auf Augenhöhe begegnen. Preislich gesehen sind wir auf dem gleichen Level, ungefähr auf dem gleichen Level. Da ist mittlerweile der Straßenpreis vom Extreme 2 auf 185 Euro runtergegangen, muss man fairerweise sagen. Und der aktuelle Preis vom Define Plus 2 liegt bei 199 Euro. Und da ist auch so mein kleiner Kritikpunkt, er ist ein Hauch zu teuer. Weil ich eben schon sagte, ja, 185 Straßenpreis vom JBL. Und so mein Wohlfühlpreis wäre so 179 Euro. Da würde ich ihn ansiedeln, gerade auch im Hinblick dessen, dass man sich mit JBL hier auf Augenhöhe befindet, was auch den Klang angeht und auch die Verarbeitungsqualität, sollte man sich auch so ein bisschen preislich annähern. Und man muss auch fairerweise dazu sagen, JBL ist ein A-Brand oder einer der größten Bluetooth-Lautsprecherhersteller und hat immer noch so diesen Markenvorteil. Und Doggin ist so ein bisschen so der Newcomer auf dem Markt und jetzt auch nicht so das A-Brand, fairerweise. Und von daher sollten sie vielleicht noch ein bisschen ihre Hausaufgaben machen, was den Preis angeht. Mein Kritikpunkt. Ansonsten sehr schönes Produkt, hochwertige Verarbeitung und noch ein Pluspunkt, der zum Vorgängermodell auch abgestellt worden ist. Das Vorgängermodell hatte also ein minimales Grundrauschen, was im täglichen Einsatz eigentlich nicht spürbar war. Das haben sie jetzt bei diesem Nachfolgemodell komplett eliminiert. Also das Grundrauschen ist komplett raus. Das ist nach meiner Meinung ist ein ganz wichtiger Pluspunkt. Und ja, von daher ein sehr solider Lautsprecher. Und vor allen Dingen, wer dieses Design mag, und da gibt es einige Leute, die dieses klare, kantige Design mögen, sind da sehr gut aufgehoben. Und Doggin hat stark sich auf den Hosenboden gesetzt und haben ihre Hausaufgaben gemacht. Das finden auch andere Kollegen. Die Chip hat das Produkt mit sehr gut beworben. Also da bin ich jetzt nicht allein auf weiter Flur. Zum sehr gut würde ich jetzt nicht tendieren. Ich würde so auf eine 2- gehen, nach meinem persönlichen Empfinden. Aber Klang ist auch immer ein sehr subjektives Empfinden. Ne?
Ja.
Gut. Ja, das Ding hat Bluetooth 5.0 und NFC auch an Bord und einen klassischen AUX-Eingang, das nochmal so anzumerken. NFC ist ja auch gerade in der Android-Welt immer sehr beliebt, um Lautsprecher zu connecten. Das nochmal so als kleine Anmerkung. Gut. Gibt es denn von deiner Seite noch Fragen dazu?
Nö.
Okay.
Kurz und knapp, nein.
Bist jetzt ja nicht so auf der Bluetooth-Lautsprecher-Baustelle zu Hause.
Nee, ich habe auch das erfahren, was ich jetzt hätte wissen wollen zu dem Gerät. Also von daher.
Ich gebe mir immer sehr Mühe, das sehr ausgiebig abzubilden, das Ganze. Jo,
passt.
Gut. Dann würde ich sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, machen wir das Ding für heute dicht.
Können wir machen.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Jawohl. Bis dann.
Also, tschüss. Bis dann. Ciao.